Emi Knöbel, Bleu Blue, 2003, Neues Museum in Nürnberg.
Herzlich willkommen! Wir freuen uns, gemeinsam mit euch in eine neue Folge von Zwischen Pigmenten zu starten. Ich bin Leonie.
Und ich bin Maure.
Wir sind beide Studentinnen der Kunstgeschichte und möchten mit Zwischenpigmenten die Tür der Kunst für wirklich jedermann öffnen und weiter aufstoßen. Anhand von ausgewählten Beispielen wollen wir zeigen, wie vielschichtig und aktuell Kunstgeschichte ist und welche Bezüge sie bis zur Gegenwart hat. Wir veröffentlichen eine Folge pro Monat, jeweils am 10. Kalendertag. Einer von uns ist dabei die Expertin, die andere weiß nur den Titel und den Künstler. Und damit los geht's!
Leonie, du hattest mal den Vorschlag gebracht, etwas Persönliches von uns vorzustellen. Und da dachte ich, ich nehme mir ein Bild, weil ich nicht so gern über mich selbst spreche. Das Bild ist das Foto, was bei mir auch als Profilfoto bei Insta unter anderem zu sehen ist. Ein riesiges kobaltblaues Gemälde. Es scheint also nicht viel zu beschreiben, das Bild, naja, ich weiß noch nicht mal die Daten so wirklich dazu, weil es einfach keine Informationen dazu gibt. Es ist einfach nur riesengroß. Ich würde schätzen, ungefähr vielleicht 5 mal 3 Meter ungefähr. Also eine gute große Wand. Der Titel des Kunstwerkes sagt in den meisten Fällen auch aus, was wir sehen. Es gibt ein Motiv oder ein Genre. Hier heißt das Werk Bleu Blue. Das zeigt zweierlei eine Besonderheit. Zum einen benennt Knöbel in den meisten Fällen seine Werke mit deutschsprachigen Titeln und versieht sie mit Zahlen, wie viele andere minimalistische Künstler auch. Der Titel unseres Werkes ist ein Wort mit derselben Bedeutung in den Sprachen Französisch und Englisch. Wieso der Sprachenwechsel und die Doppelung des Wortes? Die zweite Besonderheit ist die Nennung des eigentlichen Motivs. Blau. Das Kunstwerk stellt an das Bewusstsein des Betrachters die Frage, was sieht er? Von Weitem sieht er auch nur dieses monotone Blau ohne Schattierungen. Je mehr der Betrachter sich dem Werk nähert, desto mehr kann er sich davon überzeugen, dass er gerade nicht nur diese Farbe erkennen darf, sondern viele mehr. Das Bild hängt in einem großen Raum, sodass der Betrachter die Wahl hat, ganz nah an das Bild heranzutreten oder sich Schritt für Schritt sich von dem Bild zu entfernen. Die Perspektive des Betrachters spielt meiner Meinung nach eine große Rolle, wie das Bild auf den Betrachter wirkt und welche Erkenntnis er daraus ziehen kann. Ich würde jedem, der sehen kann, empfehlen, immer zu versuchen, ein Bild aus verschiedenen Perspektiven zu betrachten und sich nicht nur die maximal 20 bis 30 Sekunden direkt vor ein Bild zu stellen, es kurz obligatorisch zu bewundern und weiterzugehen. Da bleibt doch nichts hängen im Kopf. Höchstens man hat ein fotografisches Gedächtnis und ja, Gott, das hätte man manchmal sehr gern, besonders als Kunsthistoriker. Aber zurück zur Hängung. Das Gemälde hängt vor einer weißen Wand. Das monochrome Blau gut erkennbar, wenn man jedoch näher herantritt, sieht man den Farbenreichtum hinter dem Blau. Emi Knöbel gehörten die Generation von Gerhard Richter, Jörg Immendorf, Blinky Palermo. Auch er ist einer jener Künstler, die aus Ostdeutschland kamen und nach Westdeutschland auswanderten. Knöbel ist in Dessau geboren und wanderte mit seiner Familie 1950 in den Westen um. Die Mauer gab es damals noch nicht. Dafür aber gute Kunsthochschulen im Westen. Zunächst besuchte er die Werkkunstschule in Darmstadt, wo er mit den älteren Bauhaustheorien konfrontiert wurde. Eigentlich witzig, weil die zuerst in den 20er Jahren am Weimarer und Dessauer Bauhaus gelehrt wurden, das heißt im Osten. Mit 24 Jahren wechselte er an die Düsseldorfer Kunstakademie, wo einige heute gefeierte deutsche Maler studiert haben. Bei Walter Breker studierte er zunächst Gebrauchsgrafik, später kam er in die Klasse Josef Beuys. Einer dieser Namen, die man sich übrigens merken darf, wenn man vorhat, sich weiter mit Kunst zu beschäftigen, besonders in der Moderne. In dieser Zeit begann Knöbel, sich mit Malevich-Quadraten auseinanderzusetzen. Kasimir Malevich hatte 1915 das erste Mal ein schwarzes Quadrat auf weißem Grund gemalt und seitdem immer mal wieder variierend wiederholt. Ohne Kasimir Malevich, der übrigens von 1878 bis 1935 lebte, hätten wir heute einige Kunstwerke nicht in den Sammlungen der Moderne. Er war der Erste, der auf eine Leinwand eine einzige geometrische Form, ein Quadrat, gemalt hatte. Dieses Quadrat wurde und wird bis heute auf vielfältige Weise imitiert, interpretiert und rezipiert. Als in den 60er Jahren man anfing, als Gegensatz zur figürlichen Malerei abstrakte Formen zu zeichnen, aber auch zu konstruieren, hatte das natürlich auch Einfluss auf Knöbel und war eine Rezeption Malevichs. So kam es zu flächigen Bildern. Und da nicht nur das Figürliche in der Malerei out war, sondern auch das Medium Leinwand, bediente sich Knöbel neuer Materialien. Er nutzte Aluminiumplatten und Farbfolien, montierte sie zusammen und brachte auf diesen seine Farben auf, beziehungsweise setzte die vorgefertigten Materialien übereinander, montierte sie zu selbstaussagenden Farbwerten, ohne der Farbeinwirkung des Künstlers. Malevich hatte das schwarze Quadrat gezeichnet, weil er der Meinung war, dass ein Kunstwerk nicht eine Stilgeschichte zeigen sollte, sondern aus reiner Empfindung entstehen und als solche empfunden werden sollte. Als Knödel im Jahr 2003 Bleu Blue gemalt hat, war sein Werk aber wieder ein Produkt der Stil- bzw. Kunstgeschichte. Es kann also nicht denselben Zweck erfüllen wie Malevichs schwarzes Quadrat. In der Zwischenzeit hatten sich andere Künstler wie Frank Stella oder Robert Ryman den geometrischen Farbbildern gewidmet mit dem Ausgangspunkt, dass das Materialistische des Bildes im Vordergrund steht. Das hieß, dass das Material, das, was man sieht, nur eine Rolle spielt. Frank Stella hatte das schön simpel umschrieben. Was man sieht, ist, was man sieht. Knöbel hingegen ging es um die Empfindung, die das Werk auslöst. Es musste nicht um die Art der Herstellung gehen. Sollen wir uns hier fragen, was die Farbe Blau in uns auslöst? Oder sollen wir uns fragen, was das gesamte Bild mit all seinen Farben in uns auslöst? Leonie, was fühlst du eigentlich, wenn du versuchst, dich in dieses Blau zu stürzen? Oder fühlst du überhaupt nichts? Weil es einfach nur monochrom und blau ist? Oder hast du irgendeine Assoziation?
Ich habe das Werk mit dir im Original gesehen und habe nur sehr wenig Abbildungen finden können zu dem Werk. Und wenn ich mir das jetzt so anschaue, was ich sehe, ist, dass es stark reflektiert und spiegelt. Und dass es zwar eine zusammenhängende blaue Fläche ist, die aber unterteilt ist in kleine Quadrate, den Aluminiumplatten. Und so würde ich sagen, dass es zwar ein tiefes, dunkles Blau ist, das einen ein bisschen einsaugt, aber durch die spiegelte Wirkung auch wieder absorbiert und vor allem unterteilt durch die unterschiedlichen Aluminiumplatten.
Ist diese Unterteilung so präsent? Ich habe die gar nicht so aufgenommen, sozusagen.
Da ich nur zwei Fotos habe und auf dem einen ist die Unterteilung tatsächlich sehr präsent.
Es hängt von dem Licht ab, würde ich sagen, wie das gerade ist. Deswegen nur noch mal als Empfehlung, weit weggehen und nah rangehen und von allen Seiten betrachten ein Kunstwerk, wenn man davor steht, weil man sonst etwas irgendwie verliert in der Betrachtung.
Es scheint einfach auf den ersten Blick sich um eine zusammenhängende blaue Fläche zu handeln. Aber wie du schon sagtest, je nachdem, wie weit ich davon entfernt stehe, wie der Lichteinfall gerade im Moment ist, ob es bewölkt ist oder diesig, offenbart das Bild doch viel mehr als nur eine blaue Fläche.
Es wäre wirklich interessant gewesen, ob Knöbel irgendwas dazu gesagt hat, zu der Installation dieses Werkes, wie man das hätte sehen sollen, irgendwie. Aber es ist interessant, dass du noch die Spiegelung erwähnt hast, weil damit der Betrachter sich ja selbst irgendwie oder so einen ganz, ganz groben Schatten eigentlich nur so von sich selbst da drin sieht. Aber ich weiß gar nicht, ob man da rein irgendwas interpretieren darf wieder oder ob das einfach zu dem Material gehört, das er verwendet hat, ohne Absicht sozusagen von der Spiegelung abgesehen. So.
Du meinst, er hat einfach so Aluminiumplatten verwendet und nicht Leinwand, wie sonst?
Ja, ich denke, er hat bewusst einfach sich für ein neues Material entschieden, also für diese Aluminiumwände sozusagen, statt der Leinwände, weil die einfach zu dem Zeitpunkt auch echt out waren. Also ich glaube, Gerhard Richter war so gut wie der einzige zu der Zeit, der auf Leinwand gemalt hat.
Ja gut, aber dann hat Immi Knübel dennoch die Vor- und Nachteile von den Aluminiumplatten anstelle von der Leinwand ausgewählt. Und dass die reflektieren, hängt natürlich auch von der Farbe ab, die aufgetragen wird,
ja,
dass du drauf machst und dass das schon impliziert war in der Wirkung des Bildes. Allerdings ist es da wichtig zu sagen, dass man wirklich, es ist keine richtige Spiegelfläche, sondern es reflektiert wirklich nur Umrisse und Schatten.
Aber apropos Farbe, ich vermute auch, dass es gar keine Rolle spielt, welche Farbe man sich vorstellt. Es geht bei einer solchen immensen Größe des Bildes nicht um die Farbe, wie ich meine, sondern um die Fähigkeit des Betrachters, sich in diesem Werk zu versinken. Es geht um die Fähigkeit von Farbe, etwas in dem Betrachter auszulösen. Dasselbe gilt auch für den Titel. Es geht nicht darum, uns zu sagen, welche Farbe wir sehen sollten, sondern darum, dass hinter dem Blau, Blue oder Bleu, nicht nur eine Farbe oder anders gesagt eine visuelle Empfindung steht, sondern auch eine höhere Bedeutungsebene, die der Farbe eine innere Gefühlsregung oder Assoziation zuspricht. Bei einer solchen Intention eines Kunstwerkes könnte sich die Frage stellen, ob man überhaupt historisches oder gar kunsthistorisches Wissen braucht, um diese Kunst zu verstehen.
Ich glaube, dass das Werk besonders zugänglich ist, wenn man ohne kunsthistorisches Vorwissen hingeht, da man sich dann vielleicht viel eher ohne nachzudenken in das Werk einfließen lassen kann oder in das Werk, auf das Werk einlassen kann. Und dass ich besonders feststelle, dass wenn ich durchs Museum gehe, mir der kunsthistorische Hintergrund manchmal im Weg steht, wenn ich mich ohne Vorbehalte auf etwas einlassen soll. Und dass besonders das Blau in dieser großen Fläche, in der großen Verteilung auch eine Sogwirkung hat, das sieht man sogar auf den Fotos. Und ich glaube, das ist eine Art von Werk, die eben besonders für Menschen ohne Fachwissen erkundbar und verständlich ist.
Ich habe mich nur dabei gefragt, warum hat er diese anderen Farben noch im Hintergrund?
Die sind doch nicht richtig im Hintergrund. Die sind doch im Untergrund gemalt und scheinen an manchen Stellen durch, oder?
Es ist die Frage, wie tatsächlich seine Technik funktioniert. Dazu gab es ehrlich gesagt gerade in der Bibliothek auch nicht wirklich viel Literatur zu. Also das heißt, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder er hat andersfarbige Aluminiumplatten unter das Blau irgendwie gelegt, aber so, dass die teils am Rand halt durchschauen. Oder er hat tatsächlich dieses Blau über eine rote Farbe sozusagen lackieren lassen oder lackiert. Aber dazu ist mir auch noch ein ziemlich toller Gedanke, ehrlich gesagt, heute Morgen noch so eingefallen. Also zum Thema Farben übereinanderlegen und monotone Farben auch. Hat was mit was ganz anderem eigentlich zu tun. Aber im Mittelalter hatte man für ganz teure Gemälde als Hintergrund oft einen goldenen Hintergrund gewählt. Einen einfarbigen Hintergrund halt. Also einfarbig wurden auch noch ganz viele, gerade Porträts zum Beispiel in der Renaissance auch, war das sehr viel vertreten. Und was ich interessant finde, ist, dass man in der Moderne dann aber letztendlich wie diesen Hintergrund nach vorne geholt hat, als Vordergrund. Dass diese Farbe ja eine neue Bedeutung bekommt. Wahrscheinlich, die haben das ganz anders interpretiert und ich habe auch noch nie so eine Art der Interpretation irgendwie gelesen. Aber ich fand es doch interessant, dass es da vielleicht doch einen Bezug gab oder gibt vielleicht zu diesem Farbwechsel oder Hintergrund-Vordergrundwechsel sozusagen.
Das finde ich einen ganz interessanten Punkt, vor allem wenn du den in Bezug zu dem Titel setzt, dem Bleu Blue, weil die unterschiedlichen Sprachen auch zumindest für mich eine unterschiedliche Vorstellung von Blau vermitteln. Bleu als Französisch ist ein sehr romantisches Blau, ich weiß jetzt nicht, aber dass die unterschiedlichen Sprachen, die hier im Titel verwendet werden, auf die unterschiedlichen Schattierungen des verwendeten Blautons auf dem Werk wieder Bezug nehmen, der dadurch zustande kommt, dass unterschiedliche Grundierungen und unterschiedliche Farbschichten unten drunter vorliegen.
Ja, ist die Frage, ob jeder so unterschiedliche Blautöne vor sich sehen würde, wenn er auch die unterschiedlichen Sprachen hört. Und er hätte ja dann auch noch das, also das deutsche Wort dazu nehmen können, blau, blue, bleu zum Beispiel oder so. Aber er hat ja nur diese beiden anders, nur Französisch und Englisch genommen und ich weiß nicht, das ist für mich immer noch ein Rätsel. Vielleicht fand er das auch witzig, dass bleu und blue letztendlich doch dasselbe Wort ergeben, wenn man die letzten beiden Buchstaben wechselt.
Ja, und das Bezug nehmend auf das Bild, es sich um den gleichen Blauton handelt, der auf einer unterschiedlichen Grundierung basiert und deswegen unterschiedlich auszusehen scheint.
Ja.
Und außerdem klingt Blue Bleu besser als Blue Bleu Blau.
Ja, schon.
Aber das fände ich eine interessante Interpretation und erscheint mir eigentlich auch schlüssig. Bezug nehmen zu deinem Mittelalter-Goldgrundargument, finde ich das eigentlich verständlich, das so herzuleiten. Und man verwendet ja auch den Goldgrund, weil der unfassbar kostbar war. Und jetzt diese Kostbarkeit in den Vordergrund zu holen und nur noch darzustellen, könnte ja auch dafür stehen, das eigene Werk kostbarer zu machen.
Wow, aber früher war die Farbe Gold ja auch sehr kostbar. So, sie hat nicht nur eine Kostbarkeit des Motivs vermittelt, wie eine heilige Geschichte, also oder ein Heilsgeschehen oder ja, wie auch immer. Meistens war es ja doch etwas Theologisches, was dargestellt wurde, um das jetzt grob und ganz furchtbar zu sagen. Aber es war halt auch die Farbe Gold, die kostbar war. Und in dem Fall glaube ich nicht, dass die Farben, die Imi Knöbel da verwendet hat, besonders kostbar waren. Aber sie vermitteln die Kostbarkeit dieser Gefühlsregung, die diese Farben auslösen sollen. Das heißt, dass die Künstler etwas ganz anderes an den Bildern, also die Künstler jetzt, die diese Farbbilder gemacht haben, eine ganz andere Kostbarkeit in den Farben sehen als diejenigen der Renaissance zum Beispiel.
Das habe ich auch gemeint. Nicht, dass das Blau so kostbar ist, sondern dass die übertragene, die Metapher oder die Bedeutung einmal des Materials Gold und in diesen religiösen Gemälden hier übertragen wurde. Und auch noch anzumerken ist, dass wir hier ja ein blaues Bild haben und die den Hintergrund in der Renaissance Gold dargestellt haben, weil sie kein Blau hatten. Teilweise kam ja erst später, zumindest im ganz alten Mittelalter, dachte ich.
Echt jetzt?
Also ich meinte, dass das mit ein Grund war bei Giotto zum Beispiel. Weil auch der blaue Stoff noch teurer war, der blaue Farbstoff. Dass der erst später kam. Dass deswegen die Goldkrone überhaupt in Mode kam und verwendet wurden.
Ich glaube, die Geschichte des Goldes oder der Farbe Gold muss neu geschrieben werden.
Okay, aber ich recherchiere das nochmal nach, aber ich war mir zu 99% sicher, dass ich das bei Giotto damals gelernt habe. Weil die haben damals schon gesagt, die Leute wussten, dass der Himmel nicht Gold ist, aber haben ihn trotzdem Gold dargestellt, weil die blauen Farbstoffe zu teuer waren und beziehungsweise die nicht heranzuschaffen waren in der Menge.
Das ist super interessant und ich finde, wir sollten das nochmal nachrecherchieren und irgendwann in einer anderen Folge nochmal klarstellen irgendwie. Beziehungsweise einfach nochmal unser recherchiertes Wissen dann, glaube ich, zur Kenntnis bringen. Aber das war mir echt nicht bewusst. Und das ist voll krass. Wie auch immer die Bedeutung ausfallen sollte mit Gold und Blau, das werden wir definitiv noch weiter recherchieren müssen auch. Aber zurück zu Imi Knöbel, der hat nämlich Kobaltblau verwendet und das hat, glaube ich, im Mittelalter noch nicht existiert. Aber wie da weiter die Zusammenhänge bestehen, werden wir irgendwann vielleicht nächstes Mal vorstellen.
Und damit verabschieden wir uns von euch. Wir freuen uns, dass ihr uns zugehört habt. Schreibt uns wie immer per E-Mail oder in Instagram. Folgt uns auf Spotify oder auch seit neuestem in YouTube. Wir freuen uns auf die nächste Folge. am 10. des nächsten Monats. Ciao!
Bis dann.